Könnte ich gerade eine Frage anschliessen als letzte Zitat?
Ja, klar. Ja, genau. Machen wir gleich eine kleine Lüftungspause.
Und zwar, wenn es um das Jenseits von diesen Faktoren, die Sie jetzt beschrieben haben, oder dass Sie im Zitat vorkommen, geht. Und gleichzeitig sind es das Jenseits oder außerhalb von dem ist als Technologie aufgebaut, also als es wie er ja auch sagt, Regel sieht. Wie ist denn das noch eigenbestimmt? Also wie, oder anders gefragt, wie kommt so ein Regelset zustande? Verändert sich das?
Also ich glaube, das ist natürlich eine Frage, es ist eine gute Frage, wo auf der Hand liegt und wo auch, wenn man genau anschaut, die ganze Problematik von seiner Rekonstruktion von den Selbsttechniken ausmacht. Auch sagt, das ist ein Lehrmeisterwissen. Also nach dem Modell von quasi dem kaum explizierbaren Wissen, das auch ein Handwerkerlehrmeister hat, wo man zeigt, wie es geht und der Schüler übernimmt das, aber das sind nicht allgemeine Gesetze, allgemeine Regeln, weil dann ein Naturwissenschaftler kann physikalische Gesetze rekonstruieren, der Handwerker weiss einfach, ich muss da noch ein bisschen schleifen und das muss man einfach halt mal ein paar Mal gemacht haben und dann weiss man weiss nicht recht, warum es ist so, oder? Und so kann man auch mit sich selber lernen umgehen. Das sind so quasi Erfahrungsregeln, wo einem jemand sehr persönlich lehren kann, wo man dann übernimmt als die eigenen Regeln.
Aber das heisst, man kann es nur lehren, wenn man es selber anwendet?
Man muss es immer im Vollzug lehren, genau. Und man muss es lehren auch, also so jetzt, wie man das beschreibt, es ist immer eine Lehre, in der man sich einmal begrenzt, der Autorität von einem so einem Lehrmeister unterwirft, um dann selbstständig zu werden. Also das ist ganz klar, irgendwann muss man einsteigen. Aber ich glaube, der Unterschied ist, und das ist ganz wesentlich, der Foucault probiert streng zu unterscheiden zwischen einem allgemeinen Gesetz, gar einem transzendentalen, religiösen Gesetz und so Lehrmeisterregeln und lebenspraktischen quasi Kniff und Kunstfertigkeiten, wie man halt mit sich umgeht. Der Unterschied ist ganz wichtig. Am deutlichsten die Problematik daran ist, auch in seiner Rekonstruktion, wenn man genau anschaut, und das haben verschiedene Leute auch in der Forschung gesagt, die Technologien des Selbst, die in der Antike rekonstruiert, die sind in der Antike natürlich eingebaut gesehen in einen religiösen Zusammenhang. Also, ja, jetzt muss ich mich dazu. Das ist natürlich nicht so, dass die vollkommen weltlich gesehen sind, sondern es ist letztlich immer ums eigene Seelenheil gegangen. Also letztlich ist das sind das nicht weltliche Techniken gewesen, auch wenn sie sich mal prima weltlich ausgewirkt haben. Letztlich ist es darum gegangen, wie kann man angesichts des Göttlichen gut leben. Und für mich sehr schlagend ich habe da schon mal zitiert aus dem Gespräch mit japanischen Zen-Meistern im April 1978. Da gibt es eine ganz tolle Situation, wo man am Schluss sagt, er hat jetzt nicht mehr so viel Zeit und möchte nur eine Frage stellen. Und dann fragt, also was fragt Fuku, der japanische Zen-Meister, wenn er nicht mehr so viel Zeit hat? Und dann fragt er, kann man die Technik des Zen von der Religion des Buddhismus ablösen? Also das ist im Grunde dann der entscheidende Punkt. Also kann man das zu weltlichen Technologien machen und die ganze religiöse, spirituelle Dimension im Grunde noch wegschneiden davon. Und die Problematik hätte er zwar gesehen, aber auch nicht können lösen. Aber er setzt quasi darauf, dass er sagt, die Techniken, die antiken Techniken, die sind ja dann vom Christentum übernommen worden, was nur zeige, dass quasi das religiöse System, das dahinter steht, beliebig auswechselbar ist. Und ihn interessieren dann die weltlichen Techniken.
Und was haben die Zen-Meister
gesagt? Der Zen-Meister hat gesagt, selbstverständlich. Das ist klar, er ist ein freundlicher Mensch. Und die Frage ist tatsächlich, ich glaube, das ist eine Art, vielleicht ein problematischer Aspekt, die Frage ist, ich würde nicht sagen, man muss ein religiöses System unbedingt mitkaufen, aber die Radikalität von der Position von Foucault wird erst deutlich, wenn man sieht, er lernt auch die psychoanalytische Vorstellung von einem Gesetz ab. Von einem Gesetz von der Sprache, man sich einordnen muss, wo auch Ödipus heisst und so weiter, lernt er radikal ab. Sehr dezidiert und sagt er auch immer wieder. Und dort dort kommt er in eine Zone, wo es dann schwierig wird. Aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Also irgendwie kann man auch diese Sachen diskutieren, ohne jetzt auf die letzte philosophische Frage kommen, ja, funktioniert das überhaupt letztlich? Ich glaube, was die unglaubliche, das unglaubliche Potenzial oder das Spannende an dieser Arbeit ist von Foucault, ist zu fragen, oder überhaupt einmal zu sagen, Subjekt und Identität, das, was man als eigene erfährt, als Innerste, das bin doch ganz ich, dass das etwas ist, was hergestellt ist, wo eine Geschichte hat, wo in verschiedenen Kulturen sehr verschieden ist. Und zwar fundamental verschieden. Und dass man das rekonstruieren kann. Wie beziehen sich Leute jeweils auf sich selber? Was heisst, wenn jemand sagt, ich? Was bedeutet das? Das ist etwas anderes, wenn das, was weiß ich, ein Pariser Dandy sagt, wie der Foucault, oder eine Irakerin, die als alleinerziehende Mutter eine 10-köpfige Familie durchbringen muss. Die sagt anders, ich zu sich, als ein Pariser Dandy, ein Schwule. Ich tue es jetzt bewusst zuspitzen, dass es klar wird, oder? Und ich meine, das in keinster Weise moralisch, sondern das sind völlig verschiedene Formungen von dem, wo man sich selber als sich selber erlebt. Und im Foucault seine Leistung ist gesehen, zu sagen, zuerst einmal zu zeigen, wie viele Fremdtechniken zur Produktion von dieser Individualität eingesetzt werden in einer Kultur, welche das in unserer Kultur sind, wie viel Macht da drin steckt. Und sucht dann nach Techniken, wo man sich selber kann setzen kann, liegt kommt noch in Anführungszeichen auf der Hand. Also man muss es zuerst machen, aber das ist ein logischer Schritt, den man vollzieht. Vielleicht muss ich noch sagen, ich habe das kurz angedeutet, so seine politische Haltung, die sich ändert, Ende 70er Jahre, in der Vorlesung zur Gouvernementalität, dort geht es ganz zentral darum, dass er sagt, im Liberalismus wird Freiheit vom Subjekt gedacht. Also es gibt einen Freiheitsgrad vom Subjekt, für ihn auch politisch, er begründet das auch aufgehoben von der Marktwirtschaft, und er sagt ja, das liberale Herrschaftssystem, das kann gar nicht anders als die Freiheit von den Individuen ein Stück loszulassen, weil darauf basiert die Produktivität von der Wirtschaft, also es braucht die Freiheit. Aber die Freiheit wird zu einer Schranke von der Macht, die ist dann wirklich da. Macht kann die Individuen nicht mehr vollständig regieren, nicht mehr vollständig disziplinieren. Und da erscheint schon einfach eine Frage, was ist denn ein freies Subjekt und wie kann sich das selber zu sich selber verhalten?
Ich habe eine Frage, wie das mit historisch könnte gewertet werden, die Rentner in der englischen Revolution, die ja quasi...
Was die?
Rentner, also im lunatischen Rang, wo sich selber mit Gott gleichsetzt und sagt, das Christentum oder die Bibel verhindert den Zugang zu Gott, also beziehungsweise zu uns selber, wo sich als strafende Instanz gesehen hat, von wir nehmen den Reichen, wir leben von dem, das heisst, die haben Gesetze und die Religion und der Staat eigentlich auch versucht, durch gewisse Techniken zu überwinden, zum Beispiel nackt auf dem Dorfplatz predigen und ähnliches. Das ist schon versucht, was in der Geschichte eigentlich immer wieder gibt, sich selber außerhalb von dem Rahmen zu konstituieren.
Also, Das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage. Und das hängt ja damit zusammen, das hat so Foucault in der Mitte 70er Jahre hat er einiges dazu gesagt, zur Frage, wie ist überhaupt Widerstand möglich? Wenn Macht so zentral ist und quasi auch Subjekt durch die Macht konstituiert sind, wie ist denn Widerstand denkbar? Das ist eine gute Frage. Und er hat dann so seine linken Leser damals auch sehr dezidiert gesagt, es tut mir leid, ich muss euch enttäuschen, aber euer Widerstand ist Teil vom Machtspiel. Ihr seid ein Teil von dem Kräfteverhältnis, wo ihr drin steht. Ihr seid nicht außerhalb. Und gerade so ein Beispiel, wie Sie es jetzt erwähnen, in der Vorlesung zur Gouvernementalität zitiert ein Beispiel von so christlichen Gruppen, wo Widerstand so formulieren, indem sie das christliche Gesetz oder die Anforderungen exzessiv auslegen. Also sie sind so radikal im Befolgen von der Regeln, dass es jedes Herrschaftssystem sprengt. Also das gibt natürlich, im Christentum gibt es Formulierungen, wo man kann, wenn man die vollständig ernst nimmt, dann sprengt jedes staatliche System, wo die Kirche eingebaut war, ist drin. Und dann sagt er, voilà, das ist eine Form von Widerstand, die natürlich nicht außerhalb von der Macht ist, nicht außerhalb von dieser symbolischen oder diskursiven Struktur und Machtstruktur, sondern wo einfach etwas exzessiv übertreibt und damit quasi einen Widerstandseffekt erzeugt. es gibt eine ganz, er macht eine interessante Erfahrung, und das glaube ich ist dann schon ein bisschen biografisch. Er geht als Reporter für Corriere della Sera Ende der 70er Jahre nach Teheran und beobachtet die iranische Revolution. Und dort beobachtet er, dass auf der einen Seite die Volksmasse mit bloßen Händen, ohne Waffen, der bewaffneten Staatsmacht gegenübersteht, und er ist, glaube ich, auch dabei bei diesem Massaker, oder kommt kurz nachher auf dem Platz, Hauptplatz in Teheran, wo 4000 Menschen von der Polizei erschossen werden. Und dort plötzlich sagt der Foucault, du hast quasi auf der einen Seite die Macht und auf der anderen Seite ist das Volk. Die spielen nicht mehr das Machtspiel, also der Widerstand kommt nicht mehr aus dem Feld von der Macht selber. Das ist etwas, was quasi bis jetzt für ihn nicht denkbar war. Und dann fragt er sich, was haben denn die? Wieso können die Widerstand leisten? Und dort taucht zum ersten Mal der Begriff Spiritualität auf, schiitische Spiritualität. Und dort sagen ihm, also zitiert er in seinen Artikeln, sagen ihm die Leute, wir müssen uns wandeln. Wir müssen uns verändern. Also dort taucht das Konzept von der Technologie in das Selbst zum ersten Mal auf, als ein Konzept, das er im Rahmen von schiitischer Spiritualität entdeckt.
Und wenn man wieder Christen wird, jetzt heute mit gewissen Methodisten, gewisse, wo zum Beispiel jeden medizinischen Eingriff ablehnen, also jetzt, ich habe gesehen, das Beispiel um Bild selbst spielt durch Computertomographie, wo sie einfach sagen, das lehnen wir ab, weil das unser Gottvertrauen unterminiert. Mhm. Das ist auch irgendwie, hat mit Widerstand zu tun. Das sagen sie jetzt gleich.
Ja, das kann man sagen, klar, weil natürlich einfach von einem völlig anderen Diskursfeld her und Machtfeld her probieren, sagen, das ist eine Form von Umgang mit uns selber, wo wir als fremdbestimmt empfinden. Und das lernen wir ab. Klar, das kann man sagen.
Ja. Also der Begriff Autonomie, wo man sagt,
genau, und dann ist eben die Frage, die grosse Frage ist ja dann, das hat es zum Beispiel jetzt natürlich viel, und die grosse Frage ist, was heisst es Autonomie? Und ist das wirklich, was heisst es selbst, was heisst eigen? Jetzt im Fall von den Methodisten würde ich sagen, ja, das ist eine klassische christliche radikale Sekte, wo sich natürlich auf das Gesetz Gottes bezieht, um gegen das Gesetz der Menschen dann anzutreten. Und also das will ich nicht, ich will nicht beichten. Das impliziert Beicht und Sünde. Und das Messen vom eigenen Leben an einem allgemeinen Gesetz, einem göttlichen Gesetz. Das lernt Foucault vollständig ab, und seine Selbsttechniken sind ein Versuch, da nochmal eine Alternative zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz eindeutig. Also die antike Selbsttechnik als mundane, als weltliche Techniken, wie man mit sich selbst kommen kann, quasi der ganzen Welt den Vogel machen und sagen, ich brauche euch nicht.
Könnten Sie noch ein paar Stichworte liefern, zu was das konkret für Selbsttechniken waren, die Sie in der Antike untersucht haben?
Da habe ich jetzt wenig dazu gesagt. Das stimmt, weil ich... da ist er dann in seinen Vorlesungen dann sehr, sehr ausführlich. Und wenn man da nicht Spezialist ist, dann hat man das Gefühl, ja, da kann man jetzt alles erzählen. Oder? Also, nein, also was ganz, ganz häufig ist, ist Fasten, also diätische Techniken. Es sind Techniken von Körperreinigung, also Umgang mit sich selber körperlich. Es sind Techniken vom Schweigen, dass man lernt, man sich zu lehren, nichts zu sagen, irgendeinen Meister zuhören. Es sind erotische Techniken zum Teil auch. Es sind Techniken vom Schreiben, Techniken vom Memorieren. Das finde ich ganz zentral, also quasi aufschreiben, was einem in den Sinn kommt, am Oben Tagebuch führen und sagen, was habe ich den ganzen Tag gemacht. Aber, also, das ist, da muss ich sagen, das ist nicht, ich habe vielleicht in meiner Argumentation nicht so sehr auf die konkreten Techniken abgehoben, weil ich viel interessanter finde, zu fragen, was bedeutet eigentlich der Fokus auf diese Techniken?
Aber das Ziel war die Bewusstseinserweiterung vom eigenen, also von seinem eigenen Sein. Also die ganzen Techniken führen ja dann irgendwie dorthin, dass man sich bewusster ist,
Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Die Frage ist einfach, eben, ist das religiös letztlich? Geht es um Seelenheil oder geht es um, was heisst sich selber?
Eben, das ist jetzt auch meine Frage. Kann man es überhaupt trennen? Das ist jetzt
wahrscheinlich
Frage,
nicht.
Kann ich ohne den anderen existieren? Wie tut sich das eigene Sein ja konstituieren? Ich brauche ja den anderen zum
Das ist bei Seneca und im Stoizismus und so, wie Foucault das referiert, im Grunde noch nicht mehr der Fall. Weil, dass ich mit dem anderen keinen Rapport treten kann, braucht es einen Spruch, braucht eine symbolische Ordnung, braucht es irgendeine Art von Gesetz, wo man sich einfügt. Und das ist genau der Aspekt, den Foucault, wie soll man das sagen, es gibt auf Englisch schöne Wort, downplay, oder? Wo man einfach das stapelt sehr tief.
Ja, aber dann
muss
man irgendwo auf dem
Baum. Das haben sie auch gemacht, auf dem Baum oben sitzen oder in die Wüste gehen oder ja, der Asket in die Wüste gehen, wo man allein ist. Ja? Das sind Selbsttechniken, das sind nicht Gemeinschaftstechniken, oder?
Nein, aber wenn man dann wieder zurückkommen, ist ja dann schlussendlich gleich in der Gemeinschaft, wo das Leben dann stattfindet. Dann passiert ja auch wieder etwas. Mit dem, was vorher im Selbst war, und dann steht man halt gleich jemandem gegenüber.
Das ist eine Frage, ob man wieder zurück muss kommen, in dem Sinn. Man kann sich auch in seinen Garten zurückziehen und in sein Haus und einfach notwendige so pragmatische Beziehungen mit anderen Leuten, dass man geht zum Bäcker und kauft Brot. So. Das kann man durchaus machen. Es gibt einerseits die Technologie des Selbst, jetzt mehr in der griechischen Antike, wo es darum geht, quasi, nachher ist man fähig, über andere zu herrschen. Mhm. Man hat sich selber und seine Lust so unter Kontrolle, dass man nicht einfach abhängig ist von anderen. Es geht eben darum, sich unabhängig zu machen von anderen. Beim Seneca ist es so, also man lebt, es geht darum, ich und der Kosmos und die Natur und mein Tod.
Ja, aber ich finde das ja alles wunderbar und ich glaube, das ist auch möglich. Aber schlussendlich behaupte ich jetzt, Moment, bist du in der Gesellschaft?
Ja, doch, ich meine, bin ich mit Ihnen völlig einverstanden.
Dort finde ich spannend, wie gehe ich mit dem?
Ja, bin ich mit Ihnen völlig einverstanden und ich glaube, das ist genau der Punkt, was ich vorher probiert habe zu adressieren, mit unterwirft man sich der gemeinsamen Spruch, wo nämlich das Medium ist für das Gemeinsame. Mhm. Oder sagt man nicht, das ist, also jetzt philosophisch, theoretisch gesprochen, das ist nicht wichtig.
Aber ich glaube, wir können die Chancen versuchen, aus dem rauszukommen, oder? Aus dem, also dass ich halt mein Gegenüber nicht mehr als es mir vergleichend sehe, etwas, was ich mit mir kann vergleichen, sondern ich bin etwas Eigenes. Und das gegenüber auch, aber das muss gar nicht gleich konstituiert sein.
Hat je einen eigenen Zugang zu Wort. Man hat seine eigene Wort.
Genau.
Und ob das eine Vision ist, die man toll findet oder nicht, ist eine andere Frage, oder? Klar.
Was gibt es für Formen von Wahnsinn, für das Zurückkommen, finde ich, ist nicht obligatorisch.
Also man hat immer die eigene Wahl.
Nein, das ist nicht obligatorisch, das glaube ich auch. Es gibt auch.
Es ist mit Wahlmöglichkeiten.
Ja.
Was ist denn mit Substanzen? Also so bewusstseinserweiternde Technologie.
Ja. Funken hat eine Zeit lang, Ende 70er Jahre, relativ viel LSD genommen. Und hat dann auch so geträumt von Drogengesellschaft und befreite Sexualität und so. Das ist zum Beispiel, naja, gut, okay, 70er Jahre. 70er Jahre sind lustig gewesen. Und er war auch nicht ganz frei von so, ja, also, das ist auch okay, oder? Also, ist auch Zeitgenoss halt. Und dann setzt da irgendwelche Sachen auf, wo man dann muss sagen, da sind wir jetzt auch nicht mehr anders. Wir haben auch müssen Erfahrungen machen. Ich meine, befreite Sexualität. Foucault hat den AIDS bekommen. Also, im Sinne von, da hat einfach unsere Kultur eine Erfahrung gemacht, seither, wo grausam ist und wo eine Grenze eingezogen hat, gerade in den Traum von den 70er Jahren von befreiter Sexualität, wo recht hart empfunden worden ist. Es funktioniert nicht ganz so. Und jetzt ist Sexualität mehr eine Commodity geworden. Das dafür nicht zu knapp. Also, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, aber ich muss um 7 erst gehen. Ich würde gerne nochmal die Frage jetzt aufgreifen, wo wir auch darüber diskutiert haben im Mail kurz. Wie hängt jetzt das zusammen mit diesen Beschreibungstechniken, Bertillon und so weiter? Also kann man die quasi subversiv für sich selber einsetzen? Oder ich, da müssten Sie vielleicht mehr dazu sagen.
Ja, also da müssen wir wahrscheinlich zuerst noch irgendwie Vertrauen vom Körper reinnehmen. Aber das kann ich jetzt nicht so genau.
Mhm.
Aber also wenn es etwas sehr Körperliches oder dann auch Visuelles ist, in dem Fall. Ich weiss nicht, ob man es kann subversiv oder widerständisch nutzen kann, aber ich glaube, es gibt, es gibt irgendwo eine Verschiebung, ob man es selber anwendet, so eine Beschreibung, um sich selber sein eigenes Bild eigentlich generieren. Also es ist nicht einmal, man schaut sich eigentlich nicht im Spiegel an, sondern aus seinem Gedächtnis an sich selber. Viele Leute haben sich angelangt während dem. So abtastet, habe ich einen Eindruck in die Nase oder einen Bogen ein, ist die Nase zusammengequetscht oder nicht. Also ist es schon irgendeine Technik, um sich selber irgendwie erfahrbar machen, aber sie ist natürlich ganz klar an einem sehr strikten System unterworfen, wo so Kategorienbildung hat, also wo das Gesicht unterteilt in verschiedene Merkmale und dem Eigenschaften zuweist. Also ich habe eine Nase, ich habe eine Stirn, die kann zurückweichend sein oder nach vorne stehen und kann eine Stirnhöcke drin haben und so weiter. Was für mich selber eigentlich die Erfahrung war, ist, als ich eigentlich Interviews geführt mit den Leuten, die ich beschrieben habe, und das System ihnen wie ein bisschen aufzunehmen. Also gefragt, hast du ist deine Stirnbreite gross, mittel oder klein? Und dann antwortet gegeneinander aufgrund von dem Bild zusammengesetzt. Aber wie ich selber Leute habe anfangen anzuschauen, zum Beispiel im Tram oder auf der Straße oder im Ausgang, ist ein anderer Blick, der sich entwickelt. Also es gibt wie Kategorienverschiebung. Du schaust nicht mehr jemanden an und denkst, die hat ein schönes Gesicht oder der, sondern das wird sehr relativ. Du siehst, das ist jetzt ein orthognatisches Gesicht oder der Oberkiefer steht zu führen. Und von dem her eröffnet ist für mich eigentlich eher eine Technik gewesen, wie schaue ich, was habe ich für ein Bild vom anderen quasi und weniger wirklich von mir selber.
Mhm. Ja, ich glaube, das leuchtet für mein Gefühl absolut ein. Ja. Es ist ein so ein starkes Medium, so ein starkes Instrument, das so starke Kategorien ins Spiel bringt. Ja. Das wahrscheinlich jetzt so von Foucault her, und man müsste sagen, ob man das jetzt selber macht oder das macht es der andere. Es ist immer schon der Spruch vom anderen und der Diskurs vom anderen, die Beschreibungstechniken von der Macht, wo da ins Spiel kommt. Und man kann sich natürlich fragen, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man könnte Projekte entwickeln, mit sehr generisch, sehr künstlerischer Art, wo man mal auslotet, wie weit kann man so Techniken benutzen, quasi wie im Sinn von dem Beispiel vorher mit der religiösen Gruppe, wo in einem Exzess quasi von der Vorgabe von der religiösen zur Form von Widerstand finden oder Widerständigkeit. Wie kann man quasi so Beschreibungstechniken so weit treiben, dass es die Logik von der Macht entsprengt? Das denke ich, wäre ganz interessant. Also, fällt mir nicht ein gutes Beispiel ein, aber prinzipiell wäre das vielleicht eine spannende Perspektive. Ja. Kann man so Sachen umdrehen? Und das ist eine Perspektive, die heute angesichts von zunehmenden Sicherheitstechnologien ist das natürlich eine Frage, was macht man da dagegen? Oder? Also der Agamben sagt, wenn ich einen Fingerabdruck im Pass muss haben, um nach Amerika reisen, ist das wie KZ-Nummer. Muss man sagen, na ja gut, das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche und das funktioniert wie nicht als Widerständigkeit. Oder? Er reist dann auch nicht nach Amerika. Aber gibt es irgendwie Techniken, Möglichkeiten?
Ja, jetzt habe ich eine Frage, das ist wegen Ohr. Also die Bergionage beinhaltet eine sehr konkrete Beschreibung vom Ohr. Also Menschen kann man an den Ohren ab. Und das hat für jedes Ohrteil einen Namen oder einen Antilagus und ich kenne die nicht.
Mhm.
Aber zum Beispiel beim Piercen, die würde ja theoretisch die gleichen Begriffe brauchen, wo sie zu was durchstecken. Oder? Also die benennen eigentlich die Sprache machen etwas anderes damit.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob das subversiv ist.
Ja,
aber es ist eben eine interessante Frage, was machen die Leute, die sich piercen? Das haben wir auch schon gefunden. Ja.
Aber sie haben nicht, der Blick aufs Ohr ist der gleiche.
Ja, ja,
sie ist
eben.
Total differenziert.
Aber also, ich glaube, also zur Frage vom Subversiven oder Widerständischen noch anmerken. Ich glaube, es hat ein Element hat's drin. Und zwar, wenn die Kategorienbildung wahrnehmbar wird, also was jetzt für mich im Projekt passiert ist, also du merkst, ey, das sind Kategorien, wie ich jemanden anschaue und wie ich mein Gegenüber einteile.
Irgendwie.
Und das kann ich, denke ich, widerständisch nutzen, indem mir klar wird, ja, dann hat es auch andere Kategorien. Also wenn ich, also durch die Verschiebung, dass das schön relativ wird, erkenne ich schön als eine Kategorie, wo, ich sage jetzt mal, beliebig eigentlich gefühlt wird.
Oder historisch halt, ist.
Das ist nur eine klare Nase und so.
Ja, ja. Ja.
Spannend schon.
Ja. Ja. Nein, aber das finde ich ein ganz zentraler Punkt. Und ich meine, das ist die Haltung, die sie jetzt skizziert hat, ist das, was Foucault Genealogie nennt. Nämlich, dass man von irgendwelchen Identitätsbehauptungen ihre Geschichte rekonstruiert und eben von Kategorien ihre Historizität und abhängig von bestimmten Techniken. Und dann werden sie kritisierbar, weil sie ihre Beliebigkeit sichtbar wird, ihre Kontingenz. Und ich glaube, das ist ganz zentral. Also das ist das, was man dort mit lernen kann, wahrscheinlich. Dass man einfach, dass einem klar wird, woher kommen unsere Kategorien, und plötzlich merkt man, ah, sie sind noch waren 1890, Verbrechensbekämpfung. Etwas ganz Geniales habe ich in der Sendung Kulturplatz gesehen am letzten Mittwoch, ein Bericht über Bauchtanz. Das ist ein grosser Bauchtanz-Hype in der Schweiz. Es gibt 53.600 Webseiten nur in der Schweiz zu orientalischem Tanz. Das ist unglaublich. Und jetzt gibt es also, ist jetzt gerade in Grenchen, ist ein Festival, großes Buch, Ori-Festival, das Orient-Festival von Grenchen. Da treten die alle auf. Und dann sieht man, also das ist ganz klar, dann sieht man da, Buchtanz, die haben irgendwie so eine Buchfrei, offenbar ist das so orientalisch. Und dann tritt, haben sie ein Interview mit einer Iranerin, die schon lange in der Schweiz lebt und orientalische Tanz unterrichtet. Und die hat aber den Buch nicht frei, dann sagt sie ja. Das ist absurd. Im arabischen Raum haben Frauen den Bauch nie frei gehabt. Das ist im ersten Hollywood-Film, wo Bauchtanz drin vorkommt, in den 1930er Jahren, ist das Kostüm, das ist freizügig, das ist eine Form von Erotik gewesen. Und das ist im arabischen Raum übernommen worden. Das ist ein Hollywood-Produkt, oder? Das, was wir als arabischen Bauchtanz empfinden. Das kann man eins zu eins zeigen, das ist medial, oder? Total. Und dort ist natürlich wieder so die Frage, was ist man selber, oder? Weil dann die Schweizer Frauen sagen, ich kann mich dann total befreien, oder? Ich fühle mich ganz, oder? Über ein Konstrukt, das Orient heisst, das aber eine Hollywood-Erfindung ist. Das ist super. Ich finde das genial. Also wenn man so Sachen zeigen kann, dann merkt man natürlich auch, was heisst es eigentlich ich selber? Ein anderes Beispiel ist eine Volkstanzgruppe, eine deutsche Gruppe, die Bauchtanz gemacht hat. Die haben alle so ein Kostüm mit einem Krummsäbel auf dem Kopf und die haben dann getanzt, orientalisch. Und die sind jetzt gerade von einer Tournee aus Tunesien zurückgekommen, wo sie in Touristenzentren orientalische Tanzspotten haben. Für deutsche Touristen, die in Orient reisen, zum dort orientalische Kultur erleben, kommt die deutsche Bauchtanzgruppe. Das ist und, wenn man, und ich glaube wirklich, es ist wahrscheinlich eine Form von Widerstand, wenn man über das will reden, ist, so Sachen zu rekonstruieren. Das ist das, was Foucault Genealogie genannt hat. So Zeug rekonstruieren, das nimmt einem einfach ein bisschen den Glauben. Man ist dann nicht ganz so beeindruckt. Und das ist übrigens auch eine Haltung, die man in Bezug auf Sexualität ganz stark macht. Also eine Form von Macht in der Moderne ist zu sagen, du musst bekennen, welche sexuelle Orientierung du hast. Unbedingt. Du musst die Sex bekennen. Und jeder Kiosk ist voll von diesem Bekenntnis. Bekanntlich. Das ist oftmals das unglaublichste Geheimnis. Und das Interessanteste. Ja.
Ich habe zufällig in einem Text von Ihnen gelesen, wegen dem Lacan, seinem Subjektbegriff, dass das verbunden ist mit einer vorsprachlichen Phase in den ersten 12 Monaten vom Individuum. Und dass das nachher ab und zu wieder als Begehren und Begierden durchbricht. Und ich finde eigentlich die, und auch im gleichen Text, dann sehen, man sollte nicht nach einem natürlichen Menschenbild suchen in der Geschichte. Und das mit dem Körper.
Nicht, man sollte nicht.
Ja. Mhm. Ja. Also sagen, das ist natürlich, weil die und die haben das auch schon gemacht. Aber ich finde, es in der Geschichte der Menschheit ist der sprachlose Zustand vermutlich länger, als dass man da redet. Und ich finde, das sollte man nicht einfach.
Was ist Menschheit? Ab wann würden Sie Menschheit ansetzen?
Ich könnte das nicht bestimmen, aber sicher nicht in dem Moment, also die sind nicht vom Himmel gefallen, plötzlich geredet, sondern vorher sind sie auch schon Menschen gewesen, würde ich sagen.
Gut, das ist ein bisschen eine Definitionsfrage, aber ich glaube tatsächlich, dass üblicherweise reden wir natürlich von Homo sapiens in dem Moment, wo Spruch rum ist.
Und das ist schon sehr biologisch, also am Körper aufgehängtes Menschenbild.
Nein.
Wo gewisse Möglichkeiten einfach nachher, wenn man sagt, was lernen möglich, gewisse Möglichkeiten.
Ja, aber es ist natürlich, ich meine, wenn man evolutionsbiologisch schaut, wie entwickelt sich der Mensch über hunderte von Millionen Jahren langsam aus Affen raus, und da gibt es unendlich viele Zwischenstufen, und dann ist natürlich die Frage, ab wann sagt man, es ist ein Mensch? Ab wann kommt Homo? Und so wie ich das weiss, ist es dann, wenn aufrechter Gang und Führbeherrschung und dann auch der Kehlkopf sich so entwickelt, dass Spruch möglich ist. Also die Kehlkopfveränderung ist ganz entscheidend, und dass man sagt, so, jetzt ist es ein Mensch, weil er eben redet. Also, klar, da hängt einiges dran, aber ich glaube, das ist einmal so als Arbeitshypothese nicht schlecht, das so anzusetzen.
Also nicht das Interesse, natürliche Dinge zu finden, aber ich glaube, dass nachher durch das würde sich gewisse Möglichkeiten geben, dass nicht nur die ersten 18 Monate ist, sondern auch stammesgeschichtlich eine relativ lange Periode, wo das Begehren herkommt.
Ja, das würde ich gar nicht absprechen. Dritten, also das ist aber ganz kompliziert. Wenn wir jetzt willig auf das eingehen. Nein, ich habe das Gefühl, das ist, also jetzt in der Psychoanalyse bei Lacan ist das Konzept vom Begehren ist in dem Sinne nicht das, was quasi das Natürliche repräsentiert, sondern ist das, wo immer Differenz ist zwischen dem, was man kann sagen, was kann aussprechen und wo man als körperliches Wesen halt irgendwie auch noch oder? Also man hat irgendeine Art, der Körper hat irgendeine Art Bedürfnis, also irgendeine Nierenfunktion oder whatever, wo einem aber nur in Form von spruchlich formulierbarem letztlich zugänglich ist. Und die Differenz zwischen der letztlich körperlichen Funktion und der letztlich spruchlich formulierbaren Möglichkeit, das auszudrücken, das nennt er Begehren. Ich meine, das geht nie auf. Das ist immer ein Abstand.
Soll man die Zeit immer...
Nein, nicht unbedingt. Bei älteren Leuten glaube ich nicht unbedingt.
Nein, ich meine nicht so über hunderte von Jahren.
Nein, das ist aber nicht Behauptung. Sondern Behauptung ist, mit der Spruch ist grundsätzlich inadäquat. Wir sind einerseits symbolische Wesen und andererseits sind wir körperliche Wesen. Und das passt nicht ganz zusammen. Wenn es völlig zusammenpassen würde, dann wären wir symbolische Maschinen, wie ein Computer. Ein Computer ist auch nicht ganz vollständig. Wenn er einmal auf den Fuß fällt, macht es weh, oder? Und dann ist er kaputt. Aber eine Software ist rein symbolisch. Die funktioniert als symbolisch. Es braucht ein bisschen Elektronen, mehr nicht. Und ein Mensch ist zwar ein symbolisches Wesen und wir interagieren über Sprache, aber unsere Körper sind recht dominant trotzdem. Und die Differenz, ich glaube, die Differenz nennt der Lacan Begehren im Sinne von, das geht nie auf und man muss es immer nochmal sagen, man muss es nochmal probieren und man hat wieder Hunger und man muss es schon wieder einkaufen und es schon wieder sagen und das kann man ja endlos so ausbauen. Und ich glaube, das ist so dort wieder Motor und es konstituiert einen permanenten Mangel. Und der Foucault hat sich von Anfang an fundamental gegen das Konzept vom Mangel gesetzt und gesagt, nein, kein Mangel. Sondern es ist, ich kann mich selber konstituieren, dann bin ich ganz. Also das ist, glaube ich, so die grosse Differenz. Ja?
Gut, ja.
Okay. Also.
Dann sei es so.
Ich bin ein bisschen gesprengt, wenn ich einfach heute so oben vor muss und mal heim muss.
Danke.
Gut, danke schon vielmals fürs Zuhören.
Ich habe jetzt einen Kuchen mitgebracht, das muss ich nehmen.